Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Kampf der Heinze-Frauen, Arbeiterinnen aus Gelsenkirchen, um Lohngleichheit, 1980 war das, der hat ins Kunstmuseum Gelsenkirchen gefunden. Mehr über Kunst und Protest an dritter Stelle hier. Ob die neue Landesbauordnung in Nordrhein-Westfalen zu schutzlosen Denkmälern führt, das besprechen wir am Ende der Sendung. Michael Köhler lädt Sie zur Kultur heute ein. Willkommen. Zuerst aber nach Bayreuth. Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth, sie werden 150 Jahre alt. Das Festspielhaus wurde im August 1876 mit dem Ring des Nibelungen eröffnet. Zu den diesjährigen Neuerungen, da zählt die Aufführung eines selten gespielten Jugendwerks, nämlich der Oper Rienzi. Am Vormittag der Eröffnung der Bayreuther Festspiele sollte es zudem ein Gedenkkonzert geben. Christian Thielemann sollte dirigieren und der Publizist und frühere Zentralratsvize Michael Friedmann sollte sprechen über Wagners Antisemitismus. Die weniger glanzvolle Geschichte sollte also öffentlich in den Blick genommen und gehört werden. Kennern ist das alles bekannt. Verstummte Stimmen sollte die Veranstaltung heißen. Sollte, denn dazu kommt es nicht. Der Termin Ende Juli wurde abgesagt. Michael Friedmann hat das vor wenigen Tagen erst erfahren. Wir haben ihn gefragt, worüber wollten Sie sprechen?
Ich wollte darüber sprechen, wie wichtig es ist, sich ehrlich zu machen. Und ich war sehr beeindruckt von der Einladung, weil sie glaubwürdig war. Erstens, es geht um diejenigen, die im Dritten Reich als Musiker und Musikerinnen ermordet wurden, weil sie Juden sind und Jüdinnen waren. Zweitens, Thielemann dirigiert. In der Einladung von Frau Wagner steht das ausdrücklich drinnen. Und drittens, der Erlös geht an israelische Musiker, junge Musiker und Musikerinnen. Ein Signal gegen diese autoritäre Boykottbewegung BDS, die ja in den letzten zwei Jahren mehr und mehr Israelis an sich, auch Juden und Jüdinnen an sich, die Künstler und Künstlerinnen sind, aus den Konzert- und Theatern rausgeschmissen haben wollten.
Wie haben Sie davon erfahren, Professor Friedmann?
Ich habe mit dem Geschäftsführer gesprochen, der mir dann gesagt hat, wir müssen leider absagen, und zwar mit der Begründung Sicherheit. Nie ist erklärt worden, warum diese Veranstaltung eine solche Sicherheitsbelastung ist. Und zweitens, wenn es Sicherheitsbedenken gibt, vertraue ich der deutschen Polizei und vor allem der bayerischen, dass sie in der Lage gewesen wäre, dieses Problem zu lösen. Und wenn sie es nicht hätte lösen können, hätte sich die Polizei ja sowieso direkt bei mir gemeldet. Dann gab es Organisationsgründe. Von Anfang an war klar, zwei Veranstaltungen sind geplant, so ist eingeladen, so ist vereinbart, es gibt einen Vertrag, der das auch noch festzurrt. Nur, und jetzt wird die Sache problematisch, es gab keinen Vorverkauf und wie wir heute hören, Kollegen der Zeit haben das recherchiert, sagt Thielemann, ich habe von Anfang an aber gesagt, ich werde das nicht dirigieren können, weil ich aufgrund anderer Verpflichtungen beschäftigt bin. Das heißt, eine Bedingung, nämlich Thielemann dirigiert, fällt weg, irgendwann vor Monaten, und anstatt mich zu informieren, darüber zu reden, ist nichts gesagt worden. Eine Fata Morgana, einer Veranstaltung schwabbelt also durch Bayreuth und dann im Juni erkennt man, oh, da ist noch was und anstatt das offen zu kommunizieren, werden Pseudo-Argumente formuliert wie Sicherheit, Organisation und jetzt kommt die Spitze. Dann sagt man jetzt mal so ganz cool, das holen wir nach. Nein, die Zusage war, und das ist das Besondere, dass Frau Wagner gesagt hat, an dem Tag, wo die 150-Jahr-Feier ist, also die große Aufmerksamkeit, machen wir vorher diese Veranstaltung, nicht irgendwie. Sondern
ist das
an diesem
ja wichtig,
Tag.
Ne? Ihr liegt ja was daran.
Aber ihr liegt was daran, natürlich. Und deswegen habe ich auch gerne zugesagt, weil ich die Ernsthaftigkeit der Aufklärung, der Aufarbeitung auch von Frau Wagner respektiert habe und übernommen habe.
Jetzt also das zu bezweifeln sagen, Sie nicht, ne? Sie haben keine Zweifel am Ernst und sagen, das ist schlechte Organisation oder vielleicht sogar Rotstiftpolitik.
Ich spekuliere nicht, warum dieser Prozess so stattgefunden hat. Ich kann nur vom Ergebnis her denken, es ist ja nicht mir abgesagt worden, es ist der Veranstaltung und damit als einen der Beteiligten abgesagt worden. Das ändert aber nichts daran, dass die Scheinbegründung umso gefährlicher, problematischer und verlogen ist.
Marcel Reich-Ranicki hat mal gesagt, ein unappetitlicher Antisemit dieser Wagner, aber was soll man machen? Er hat halt den Tristan geschrieben und komponiert. Gehen Sie gerne in eine Wagner-Oper?
Nein, aber jetzt nicht aus der Begründung, die Sie gerade formuliert haben. Und ich will auch ganz deutlich sagen, meine Rede hätte sich nicht auf diese Frage der Musik und eines Komponisten bezogen, sondern auf die Schrift, die Wagner unterschrieben hat, auch auf die Tradition der Familie, die anschließend auch die Familie, die sich mit Hitler gemein gemacht hat. Und 1975 sagt noch eine Wagnerianerin, wenn Adolf Hitler jetzt auf den Hügel käme, das würde uns glücklich machen. In dieser Zeit gibt es Wagner-Festspiele, in dieser Zeit sind das die Gastgeber und die deutsche Gesellschaft geht trotzdem hin. Über solche Widersprüchlichkeiten zwischen Anspruch und Wirklichkeit, wir haben verstanden, wir haben gelernt, nie wieder, wäre den Anfängen, hätte ich gern aufklärerisch, nachdenklich und in Reflexion gesprochen.
Die Bayreuther Festspiele sagen, letzte Frage, Professor Friedmann, Sie beabsichtigen selbstverständlich die Veranstaltung weiterhin stattfinden zu lassen, / vielleicht nachzuholen. Glauben Sie dran und würden Sie das dann wahrnehmen?
Zwei Dinge haben sich verändert. Plötzlich steht nur noch drinnen, der Erlös soll an junge Musiker und Musiker gehen. Israelis sind gestrichen worden. Das ist schon bemerkenswert. Und zweitens, es ist bedingt gewesen, dass das bei diesem Eröffnungstag stattfindet. Jeder andere Tag hat nicht mehr diese Symbolik. Aber ich bin schon sehr gespannt darauf, wie diese Geschichte weiter gespinnt wird.
Sagt der Publizist Michael Friedmann, der nicht bei den Bayreuther Festspielen sprechen wird. Der Geschäftsführer der Bayreuther Festspiele teilte uns auf Anfrage heute Nachmittag mit.
Selbstkritisch muss ich sagen, dass wir Herrn Friedmann zu spät informiert haben. Wir haben Herrn Friedmann gefragt, ob er im August ein anderes Zeitfenster sieht, um die Veranstaltung da stattfinden zu lassen. Zwei Hochsicherheitsveranstaltungen an einem Tag waren nicht zu verantworten. Vor zwei Wochen hat die Polizei das Risiko höher eingeschätzt. Eine Woche später haben wir Herrn Friedmann informiert. Katharina Wagner wird am Nachmittag mit Herrn Friedmann sprechen.
Soweit zum Thema Absage des Konzerts, des Gedenkkonzerts bei den Bayreuther Festspielen. Unser nächstes Thema. Die Geiseln und Getöteten des Massakers vom 7. Oktober sind in Israel bekannt. Sie haben ein Gesicht, sie haben Namen. Jede Familie nimmt Anteil. Familiäre Traumata werden da wach und weitergetragen. Eine der bekanntesten Stimmen der Klage und Trauer wurde Rachel Goldberg-Polin. Ihr 23-jähriger Sohn Hersch Goldberg-Polin wurde von der Hamas verschleppt. Seine Mutter wurde Stimme und Gesicht für die Freilassung der Geiseln. Nach einem knappen Jahr in Geiselhaft wurde Hersch, ihr Sohn, ermordet. Rachel Goldberg-Polins Buch »Wenn wir uns wiedersehen«, zunächst auf Amerikanisch erschienen, ist jetzt auch auf Deutsch erschienen und der Kollege Julio Segador hat sie in Jerusalem getroffen.
Wie soll es einer Mutter gehen, deren Sohn von der Terrororganisation Hamas monatelang in Dunkelheit gefangen war, unterernährt und schwerst verletzt um sein Leben kämpfte und schließlich hingerichtet wurde? Rachel Goldberg-Polin verweigert die bequeme Antwort.
Warum muss ich sagen, dass es mir gut geht? Warum muss ich lügen? Und so wurde das Buch auch zur Antwort, wie es mir geht. Mir geht es nicht gut.
Ihr gerade erschienenes Buch, das den Titel trägt, »Bis wir dich wiedersehen«, ist keine klassische Autobiografie oder Enthüllungsgeschichte, ebenso keine Aneinanderreihung von Vorwürfen. Rachel Goldberg-Polin verarbeitet schonungslos den traumatischen Verlust ihres Sohnes Hersch, ihre tiefe Trauer und die Frage, wie man nach einer solchen Tragödie überhaupt weiterleben kann. Das Schreiben war für sie nach der Ermordung ihres Sohnes eine schmerzhafte Notwendigkeit, fast ein körperlicher Akt der Befreiung von einem unerträglichen Druck.
Ich begann schnell zu schreiben, fast gewalttätig, überhastet. Alles, was war, was mich verletzt hat, habe ich aufs Papier gebracht.
Rachel Goldberg-Polin wählt für diesen Schreibprozess ein drastisches Bild.
Ich sagte irgendwann, das Schreiben ist fast wie elegantes Erbrechen, weil ich ihn so sehr liebe. Für mich sind die Liebe, die Beziehung und die Bewunderung etwas Elegantes. Ich glaube, ich habe versucht, es schöner klingen zu lassen als einfach nur Erbrechen. Aber vielleicht war es ja doch nur Erbrechen.
Rachel Goldberg-Polin unternahm während der Geiselhaft ihres Sohnes eine diplomatische Marathonreise, die sie zur bekanntesten Stimme aller Geiselangehörigen machte. Sie reiste zwischen den Kontinenten, um den Druck auf die Politik maximal hochzuhalten. Und doch spielen Politiker im Buch keine Rolle, ebenso wenig Verhandlungsführer oder Terroristen. Das Schreiben sei für sie Therapie gewesen, sagt Rachel Goldberg-Polin. Und doch habe sie gelernt, nicht immer heilt das Schreiben die Seele.
Früher lag ich ganz unten, völlig gebrochen. Und jetzt? Ich habe mich weiterentwickelt, bin geheilt, widerstandsfähig und tröstend. Ich wünschte, es wäre so, aber nichts davon trifft zu. Es ist eher ein Liebesbrief, der von Schmerz durchdrungen ist, oder ein Schmerzbrief, der von Liebe durchtränkt ist. Es war mein Weg, diesem erstickenden Leiden zu entkommen.
Was gibt dir heute Halt? Es ist ihr Sohn. Es sind seine Worte, die er in den dunklen Tunneln der Hamas seinem Mitgefangenen sagte. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Es ist genau jener Satz, mit dem der Psychiater und Holocaust-Überlebende Viktor Frankl einst die Überlebenskraft eines tiefen Lebenssinns beschrieb.
Those survivors of these tunnels who came home said that those words.
Die Überlebenden dieser Tunnel, die nach Hause zurückkehrten, sagten, diese Worte seien für sie wie Medizin gewesen. Sie waren wie ein Mantra, das sie täglich wiederholten. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie.
When you have a why, you can bear almost any how.
Julio Segador traf Rachel Polin, Goldberg-Polin. Streik, Protest, Widerstand. Soziale Bewegungen, die haben immer auch kulturelle Ausdrucksformen, die bis zu künstlerischen Interventionen reichen. Plakate und Polonaise, die gehören zum Protest dazu. Gemaltes und Getanztes. Die internationale Gruppenausstellung Radikale Hoffnung im Kunstmuseum Gelsenkirchen zeigt ausgewählte Beispiele, wie Künstlerinnen und Künstler von der Moderne bis in die Gegenwart Arbeitskämpfe zum Thema machen. Denn Kunst, die rückte ja, sagen wir, von den Kölner Progressiven und Avantgarden der 20er Jahre etwa, den pazifistisch-sozialistischen Künstlern und Dadaisten, an die Seite der Arbeiter. Soziale Missstände, Fabrikarbeit, Armut, die wurde gemalt, gezeichnet. Also, wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege? Fragte einst Jörg Immendorf. Sabine Oelze war in Gelsenkirchen.
Betriebsversammlung um 14 Uhr, FIFA um 14 Uhr.
Die erste Arbeit, der man hier begegnet, stammt nicht von Künstlerinnen.
Und zwar sind das die Mitarbeiterinnen eines Industriebetriebs hier vor Ort, dem Fotolaborbetrieb Heinze.
Erklärt die Direktorin des Kunstmuseums Gelsenkirchen, Julia Höhner.
Die sind Ende der 70er Jahre bis vors Bundesarbeitsgericht gezogen, um für gleiche Löhne wie ihre männlichen Kollegen zu kämpfen. Und da haben sie auch gewonnen.
Wie soll's nur weitergehen?
Aus einem Lautsprecher in einer Nische sind ihre Protestgesänge zu hören. Die sogenannten Heinze-Frauen sind Berühmtheiten in Gelsenkirchen. In einer Vitrine liegen Buttons und Flugblätter, Fotos zeigen sie mit Transparenten auf der Straße. Die Ausstellung Radikale Hoffnung interessiert sich für die Bilder des Arbeitskampfs, die Ästhetik des Widerstands gewissermaßen. Fahnen, Lieder, Plakate, Symbole. Die Heinze-Frauen bilden den Auftakt, doch ein bisschen weiter hängen historische Fotografien eines anderen Arbeitskampfs, der sich tief ins Gedächtnis der Stadt Gelsenkirchen eingeschrieben hat. Als 1966 die Zeche Graf Bismarck als erste im Ruhrgebiet geschlossen werden sollte, gingen tausende Menschen auf die Straße. Die Ausstellung zeigt, welche mit der Kunst verwandten Rituale, Symbole und Formen der Selbstinszenierung diese realen Arbeitskämpfe hervorbrachten. Julia Höhner.
Auf einem Bild sieht man auch, wie sie die Zeche Graf Bismarck symbolisch zu Grabe tragen und so ein Begräbnis inszenieren. Und diese ästhetischen Formen, die sozusagen sind das Bindeglied dann auch zu vielen Künstlerinnen und Künstlern der Ausstellung.
Die Bergarbeiter der Zeche Graf Bismarck und die Heinze-Frauen sind die einzigen Nicht-KünstlerInnen dieser Ausstellung. Alle anderen Werke stammen von Künstlerinnen und Künstlern. Doch ihre Fragen sind oft dieselben. Über einer Treppe leuchtet deshalb in roten Neonbuchstaben ein einziges Wort: Stopp. Es stammt vom Künstlerkollektiv Clairefontaine aus Frankreich.
Clairefontaine sprechen von einem Human Strike, also von einer Idee, dass alles bestreikt werden muss, um die kapitalistische Idee von Wertschöpfung wirklich zu unterminieren. Also wir werden alle sozusagen aufgefordert, stehen zu bleiben, innezuhalten. Vielleicht sollen wir sogar die Ausstellung bestreiken.
Der Streik erscheint hier nicht mehr als Forderung nach höheren Löhnen oder besseren Arbeitsbedingungen, sondern als Widerstand gegen eine Gesellschaft, in der alles dem Prinzip der Verwertung unterworfen ist. Mit ähnlichen Fragen beschäftigen sich auch die Fotografien von Anna Malagrida und Mathieu Pernot. Sie entstanden während der Gelbwesten-Proteste in Paris und zeigen verbarrikadierte Schaufenster von Banken, Luxusboutiquen und der Pariser Handelskammer. Sperrholzplatten verdecken die Eingänge und Fenster. Von da aus führt der Parcours weiter zu Gustav Metzger, einem der radikaleren Künstler der Nachkriegskunst.
Gustav Metzger, der ja das Prinzip der Zerstörung in die Kunst eingeführt hat, bis zu dem Punkt, dass er gesagt hat, ich möchte gar keine Kunst mehr machen und eben auch in einen Kunststreik getreten ist, aber aus diesem nach 3 Jahren zurückgekehrt ist, weil er gesehen hat, wie folgenlos das eigentlich war.
Metzger wollte seine eigene Kunstproduktion stilllegen. Die Künstlerinnen der italienischen Frauenbewegung Lotta Feminista richten den Blick dagegen auf eine andere Form von Arbeit, die lange keine Würdigung fand. Kochen, Putzen, Pflegen und Kindererziehung. Tätigkeiten, die meistens Frauen zugeschrieben werden. Deshalb rufen auch sie zum Streik auf und verwandeln Alltagsgegenstände in Protestobjekte.
Tacker deine Schürze auf die Leinwand, umwickel deinen Topf mit Stacheldraht, um diese häusliche Arbeit zu bestreiken.
Am Ende der Ausstellung geht es in einen Raum, der nur Grafiken von Käthe Kollwitz gewidmet ist. Ihr Zyklus, ein Weberaufstand, entstand nach einem Theaterstück von Gerhard Hauptmann. Ihre Bilder zeigen den Zusammenhalt, aber auch das Elend dieser Umbruchzeit. Gerade dieses Beispiel macht klar, wie eng Kunst und Protest schon lange miteinander verbunden sind. Aber die Ausstellung wirft auch eine andere Frage auf. Warum gehen heute so selten Menschen gemeinsam für ihre Interessen auf die Straße? Und so ruft diese Ausstellung ins Bewusstsein, dass gesellschaftliche Veränderungen selten von alleine passieren.
Sabine Oelze war im Kunstmuseum Gelsenkirchen. Zum 1. Juli 2026, da soll die geänderte Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen in Kraft treten. Im Kern geht es da um Erleichterungen bei Nutzungsänderungen, Umbauten, Aufstockungen und so weiter. Regelungsvielfalt eindämmen, Digitalisierung befördern, das alles sind begrüßenswerte Ziel. Es geht schließlich darum, neuen Wohnraum zu schaffen. Vereinfachte Baugenehmigung klingt alles prima, aber Aufsichtspflichten werden Fachämtern mit Expertise entzogen. Auch in Sachsen soll das Landesamt für Denkmalpflege aufgelöst und in eine übergeordnete Behörde integriert werden. Führt das am Ende zu schutzlosen Denkmälern? Den geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz habe ich gefragt, wo berührt denn die Änderung der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen den Denkmalschutz?
Es ist so, dass 3 wesentliche Punkte sich auf den Denkmalschutz auswirken. Das eine ist, dass das Land seine eigenen Denkmalbauten privilegieren will, indem es hier Zuständigkeiten verändert. Raus aus den üblichen Verfahren und hin zu sich selbst. Das heißt, der Bauherr bestimmt dann selber, wie stark der Denkmalschutz angewandt wird und wie stark davon abgewichen werden kann. Das zweite ist grundsätzlich nochmal eine Verlagerung von den Denkmalfachämtern mit einer sehr guten inhaltlichen Ausstattung hin zu den kommunalen Denkmalbehörden, also den unteren Denkmalbehörden, und damit der Wegfall von Beratungsleistungen und sehr kompetenten Unterstützungen, die aus unserer Erfahrung auch absolut sinnvoll und notwendig waren. Das ist erneut zurückgefahren worden. Das bedauern wir sehr. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht ein Punkt, wo ein bisschen mit dem Thema Krieg und Gefahr gespielt wird. Hier sollen angeblich Denkmalbauten auf Zwecke der Landesverteidigung ausgerichtet werden. Das ist längst geltendes Recht. Das heißt, es ist ein höherer Belang, wenn es eine Katastrophe oder auch ein Fall der Verteidigung oder Ähnliches geben muss. Keiner würde sich da am Denkmalschutzgesetz reiben. Und hier soll praktisch ein beliebiger Freiraum geschaffen werden. Wir befürchten, da geht es in Wirklichkeit eigentlich um Grundstücksausnutzung und Zubau, der sonst nicht möglich wäre.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, sehen Sie darin eine Entkräftung der fachlichen Expertise der oberen Denkmalbehörden, das Wegfallen auch von Anhörungspflichten. Fürchten Sie damit einen Verlust oder auch einen Entzug des Schutzstatus von bisher bestehenden denkmalgeschützten Gebäuden?
Es wird mindestens ja so sein, dass das Motiv dieser Veränderung des Verfahrens einen höheren Druck auf die Gebäudesubstanz auslöst und die Belange des Denkmalschutzes nach hinten gestellt werden sollen. Anders gäbe es ja keine Begründung, das durchzuführen. Und ich sehe vor allem auch ein Stück weit einen Werteverfall. Wenn das Land Regeln, die es für andere aufstellt, bei sich selbst nicht haben möchte, wie soll ich sie dann anderen, also Privateigentümern oder Kommunen, die diese Regelausnahmen nicht für sich in Anspruch nehmen dürfen, erklären? Das heißt also, man schwächt die Akzeptanz von Denkmalschutz und Denkmalpflege, obwohl das ein wertvoller Aspekt ist, der sogar in unserer Verfassung verankert ist. Das bedauere ich sehr. Damit tut man der Sache großen Schaden.
Es kommt die Frage, die Sie kennen, mit der Sie rechnen müssen. Verschließen Sie sich der Stadtentwicklung?
Überhaupt nicht. Also wir sind ganz fest davon überzeugt, dass gerade der überlegte, kenntnisreiche und fachgerechte Umgang mit Denkmalsubstanz, die Weiternutzung, aber auch die Herausforderungen, die bei Denkmalen spezifisch bestehen, dazu geeignet sind, sie sehr gut in Zukunftsprojekte und Zukunftskonzepte zu integrieren. Und dazu braucht es aber eine Beratungsleistung. Wir sehen Denkmalschutz aus dem Genehmigungsverfahren viel zu oft auf als Einmischung und reine Verbots- und Gebotshandlung. Aber gerade die denkmalfachliche Beratung führt ja dazu, dass ich ertüchtigt werde, gute Entscheidungen zu treffen, die am Ende zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis und auch zu guten Lösungen führen, was die Bewahrung von Substanz und die Ergänzung mit neuen Elementen angeht. Also ich bin großer Fan von einer ausgerichteten, bewussten und wohlüberlegten Denkmalpflege und der Weiternutzung von Gebäuden im heutigen Sinne.
Das sagt Steffen Skudelny von der Stiftung, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Kulturmeldungen fehlen noch, Hanna Rauch hat sie.
Der italienische Historiker und Kulturwissenschaftler Carlo Ginzburg zählt zu den Begründern der sogenannten Mikrogeschichte. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Mit seinem Werk Der Käse und die Würmer erlangte er Weltruhm. In dem Buch rekonstruierte Ginzburg das Weltbild eines Müllers zur Zeit der Inquisition. Der Titel wurde in 15 Sprachen übersetzt, gilt als Schlüsseltext der modernen Geschichtsschreibung und seine Wirkung reichte über Fachkreise hinaus. So griff Daniel Kehlmann die Figur des Müllers in seinem Roman Till auf. Die Bundesregierung hat eine Reihe von NS-Raubgütern an Polen zurückgegeben. Darunter eine mittelalterliche Handschrift auf Pergamentpapier und ein Goldring aus dem 16. Jahrhundert. Das Schmuckstück wird König Sigismund I. zugeschrieben. Nach der Plünderung 1939 gelangte der Ring nach Deutschland. In den 60er Jahren kam er ins Schmuckmuseum Pforzheim. Aus Sicht von Kulturstaatsminister Weimar ist die Rückgabe der insgesamt 11 Objekte eine wichtige Geste zur Anerkennung von historischem Unrecht. Der AfD-Politiker Sebastian Kruttauer hat sein Amt als Kulturreferent von Tittmoning verloren. Der Stadtrat der bayerischen Kleinstadt hat den AfD-Politiker nach wochenlangen Protesten aus der Kulturszene wieder abgesetzt. Die Kulturschaffenden hatten angedroht, städtische Projekte boykottieren zu wollen, sollte Kruttauer weiter im Amt bleiben. Sie warfen ihm eine Nähe zu rechtsextremen Positionen vor. 200, 400, 600 Millionen. Nicht nur in Deutschland explodieren die Kosten für Bauprojekte. Trumps geplanter Ballsaal soll dreimal so teuer werden wie ursprünglich angekündigt. Besonders pikant, wie die Washington Post berichtet, soll der mit Gold und Marmor ausgestattete Saal zur Hälfte aus Steuergeldern finanziert werden. Dabei hatte Trump bislang beteuert, seinen Prunksaal ausschließlich aus eigener Tasche und mit Sponsorengeldern zu bezahlen. Während der US-Präsident auf Gold setzt, bleibt die Natur ihrer eigenen Farbenlehre treu. Trump hatte den Boden des Wasserbeckens vor dem Lincoln Memorial in Washington pünktlich zum 250. Unabhängigkeitstag in amerikanischem Flaggenblau streichen lassen. Doch nur wenige Tage nach Abschluss der Sanierungsarbeiten haben Algen den sogenannten Reflecting Pool wieder grün gefärbt. Einen gewaltigen Investitionsbedarf hat der neue Louvre-Direktor dem berühmten Pariser Museum attestiert. Aus Sicht von Christophe Leribaud sind Haus und Infrastruktur am Limit. Außerdem stünden dringende Sanierungen und der Ausbau der Sicherheitsmaßnahmen an. Der Louvre sei am Ende seiner Kräfte, sagte er heute vor einem Ausschuss des Parlaments. Abus du souffle, so der Direktor wörtlich.
Die Kulturmeldungen waren das von Hanna Raum. Ende dieser Ausgabe. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Information am Abend. Ein Thema doch, der Abschluss des G7-Gipfels und das Zufriedenheitsbarometer von Kanzler Merz. Ihnen einen guten Abend.